Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 28. Dezember. Wir widerstehen heute Morgen der Versuchung des tagesaktuellen Geschehens. Vielleicht auch deshalb, weil es ja gar keine Versuchung ist. Politik, die Wirtschaft, Corona haben mal Pause. Zumindest hier im Podcast. Und wir wollen die Seele beflügeln und über Literatur sprechen. Und zwar mit jenen, die diese Literatur erschaffen haben. Die Redakteurinnen und Redakteure von The Pioneer stellen in dieser Woche ihr jeweiliges Lieblingsbuch vor. Belletristik, keine Sachbücher. Und am besten wird gesprochen mit dem Mann oder der Frau, die dieses Buch auch verfasst haben. Stefan Lischka, Redakteur im Morning Briefing Podcast Team, hat Heinz Strunk getroffen. Musiker und Bestseller-Autor von Büchern wie Fleisch ist mein Gemüse oder Der goldene Handschuh. Der Mann ist berühmt für seinen besonderen Schreibstil und die Fähigkeit, einen haarscharfen Seiltanz hinzulegen zwischen Komik und Satire auf der einen Seite und den tragischen Abgründen, die das Leben und die Liebe mit sich bringen, auf der anderen Seite. Sein Buch aus diesem Jahr heißt »Es ist immer so schön mit dir«. Es stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Und Stefan hat ihn backstage getroffen vor einer seiner Lesungen. Sie hören hier das Gespräch und dazwischen Originalausschnitte aus dem Hörbuch.
Einen wunderschönen guten Tag, Heinz Strunk.
Hallo.
Sind Sie eigentlich ein romantischer Mensch eigentlich?
Würde ich tendenziell bejahen, ja. Also jetzt nicht übermäßig, aber ich finde es schon ganz schön, wenn man sich gelegentlich Mühe gibt. Und muss es ja nicht irgendwie, also irgendwie die Wohnung mit Rosen ausstreuen. Auf so eine Idee würde ich jetzt nicht kommen, das ist mir auch zu Klischee behaftet, aber so ein bisschen schön machen und ein bisschen sich, ja, wie gesagt, Mühe geben, das gehört schon dazu sogar.
Weil in dem Buch »Es ist immer so schön mit dir« ist die Beziehung eigentlich eine ziemlich anstrengende Veranstaltung, die ja mit wahnsinnig vielen Kämpfen, auch Machtkämpfen habe ich das Gefühl, zu tun hat und immer wieder auch mit Scheitern verbunden ist. Also für Romantik ist da nicht so viel Platz in dieser Beziehung zumindest.
Nee, es ist ja die Schilderung eines Auf und Abs. Das Buch hat eigentlich gewissermaßen einen Höhepunkt, als der Protagonist, der namenlose Protagonist, meint, jetzt sei der endgültige Durchbruch geschafft nach den vielen Kämpfen und Auseinandersetzungen und der ganzen Verzweiflung, und macht ihr der Frau denn in der Euphorie einen Heiratsantrag. In Heiligendamm spielt das auch und dann meint man, jetzt könnte eventuell eben der Durchbruch geschafft sein, aber dann geht es richtig rapide abwärts. Und das ist sozusagen auch der Höhepunkt des Buches, wo man wirklich das Empfinden hat, es könnte doch nochmal alles gut werden.
Wobei es eigentlich zwei Beziehungen sind, um die es in dem Buch geht. Ich habe den Klappentext gelesen, was ich normalerweise nie mache, weil ich hasse Klappentexte. Ja. Aber da stand drin, es geht um eine toxische Beziehung. Und dann geht's los mit der Beziehung mit Julia, die von einer fast übergriffigen Eintönigkeit ist und von total leeren Ritualen. Und da dachte ich, man, das ist also die toxische Beziehung. Und dann geht die aber eigentlich zu Ende, um eine noch viel toxischere Beziehung mit deutlich mehr Aufregung aber.
Genau, es gibt ja in Wahrheit auch, gibt es ja drei Varianten. Die glückliche Verbindung, Ehe, Beziehung, die ist aber literarisch uninteressant. Wie alle glücklichen Leute jetzt irgendwie wenig dramatisches Potenzial bieten. Das andere ist, in dem Fall gar nicht mal so übergriffig eintönige, sondern ganz normal nach vielen Jahren Beziehung, Sexualität eingeschlafen, ist es ein freundschaftliches, Bruder-Schwester-artiges Beieinander-Sein, ohne großes Drama auch, sondern irgendwie eine Beziehung, wie es sie, glaube ich, in Deutschland millionenfach gibt. Und dann eben das totale Gegenteil einer extremen Aufgeladenheit. Und das, was man eben heutzutage, ich mache den Begriff eigentlich nicht so gerne, aber so, was man so als toxisch bezeichnet.
Warum mögen Sie das nicht, den Begriff?
weil der Mütze abgegriffen ist, okay, und auch noch irgendwie in zu vielen anderen Zusammenhängen benutzt wird. Mhm. Toxische Männlichkeit, toxisches dies, toxisches das. Mhm. Das ist irgendwie so ein Modewort, das es eigentlich zu vermeiden gilt. Aber immerhin hat es den Vorteil, dass es als Schlagwort jeder begreift. Mhm. Und das sind zwei Leute, die ja nicht nur altersmäßig unterschiedlich sind, sondern auch von ihrem ganzen Wesen. Und gerade, dass der Mann diese Fremdheit gegenüber der Frau nie ganz, also überhaupt gar nicht überwinden kann, mhm, und immer das Gefühl hat, irgendwie eine mysteriöse Person, die für ihn nicht durchschaubar ist, tritt ihm gegenüber. Daraus resultiert halt dieser unglaubliche Reiz und diese Anziehung, also aus dieser Fremdheit.
Geht's? Fragt sie. Nichts geht, das sieht man doch, denkt er wütend. Überall ist es glatt, überall dieser giftige Schnee, diese pockennarbige Schmiere. Trotzdem kein Grund, sich hinzulegen. Er kommt sich vor wie ein Straßenschild, auf das die Vögel scheißen. Ich bin falsch eingestellt, denkt er. Die Kombination der Einzelteile stimmt nicht. Irgend sowas. Mühsam rappelt er sich auf und sie setzen ihren Weg fort. Der Himmel verdunkelt sich so schnell, als würde man eine Jalousie herunterziehen. Dünner Eisregen setzt ein. Die einzelnen Tropfen so fein, dass sie schweben, gefangen in Schwerelosigkeit. Vanessas Zähne klappern, sie beschleunigt ihren Schritt. Wieso hat die sich auch so dünn angezogen, denkt er, eitel wie ein V. In seiner rechten Hüfte hat sich ein stechender Schmerz eingenistet. Er muss sich beim Sturz verletzt haben. Was soll das Ganze eigentlich? Wieso verabredet sich die mit ihm, wenn sie ihn andauernd auflaufen lässt? Soll das eine Bewährungsprobe sein, ein Check-up, eine Prüfung? Er möchte nicht mehr geprüft werden. Die Zeit der Prüfung liegt hinter ihm. Prüfungen kommen zu spät. Es ist doch gleich vorbei, Frau. Weil sowieso alles zu spät ist, kommt ihm eine verrückte Idee. Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Cabrios und Roadster? Vielleicht steht sie auf verrückte Ideen von verrückten Typen. Cabrios, die auf Behindertenparkplätzen vor Brillenläden stehen. Sie schaut ihn an. Damit hat sie nun wohl nicht gerechnet. Nein, keine Ahnung. Dann pass mal auf, denkt er. Im Grunde genommen ganz einfach. Cabrios basieren auf der Coupé-Variante einer Modellreihe und Roadster verfügen über eine eigene Karosserie. Ah, waren die vielen Jahre Automagazine kaufen doch nicht ganz umsonst. Und wie kommst du jetzt darauf? Er kommt darauf, weil er Roadster Cabrios vorzieht, weil ihn das Thema interessiert, weil er ein Autofreak ist, ein Petrolhead, ein PS-Nerd. Er hätte noch einiges zum Thema zu sagen. Pass auf, was passiert, wenn die Pferde bzw. Pferdestärken endgültig mit mir durchgehen. Zuzugeben, dass man sich in der Welt der Sportauspuffe, Motoraufhängung und Alufelgen zu Hause fühlt, ist in etwa so attraktiv, als würde man sich als Anhänger von Kreuzfahrten outen. Ach, egal, nur so, wahrscheinlich langweilig für dich, sorry. Ein Taubenschwarm erhebt sich vor ihnen in Zeitlupe. Gleich sind wir einmal um den Pudding, dabei ging's doch nur geradeaus, denkt er, und muss erneut lachen. Wieder fragt sie, ist was? Wieder antwortet er, nichts weiter. Ein paar Schritte noch. Dann werden sie sich gegenseitig entlassen. So ist das eben, wenn man nicht warm miteinander wird, die Chemie nicht stimmt, man nicht auf einer Wellenlinie schwimmt. Dies hier wird sicher keine Liebesaffäre. Dies hier ist das, was man einen Irrtum nennt.
Wobei der Moment, in dem dann sowas wie Nahbarkeit und auch irgendwie Verbindlichkeit von ihrer Seite aus langsam eintritt, entfernt er sich plötzlich wieder. Also es ist schon ein ständiges Ausweichen aneinander.
Ja, aber eigentlich ist er derjenige, der das sucht. Der fällt ja mehrmals in dem Buch nach dem ersten Treffen, das ja sehr, sehr schleppend verläuft und wo er auch schon denkt, das war das erste und letzte Treffen. Dann kommt das nächste Treffen und er hofft die ganze Zeit, dass sich das Ausharren lohnt, dass es zu einem, wie er es für sich formuliert, Durchbruch kommt. Und der lässt aber ständig auf sich warten, bis er eben meint, eines Tages, dass jetzt haben wir es geschafft, dass die ganze Verzweiflung und die ganze Fremdheit löst sich jetzt in Luft auf und aber jetzt steht einer glücklichen Zukunft nichts mehr im Wege. Und das ist dann aber leider auch eine große Täuschung. Und
das Besondere bei dem Buch ist, trotz aller Tragik und Verzweiflung, die natürlich mit dieser Beziehung einhergeht, ist es an vielen Stellen so geschrieben, dass es wirklich wahnsinnig lustig ist. Tragik und Komik gehen bekanntermaßen miteinander einher. Nehmen sich erst einen Plot, wo sie sich denken, so könnte es laufen mit all seiner Tragik, und die Komik entsteht, wenn sie das schreiben? Oder wie macht man sowas?
Naja, ich schreibe, also grundsätzlich schreibe ich sehr viele Fassungen. Mhm. Also so sowas wie 12, 13 Fassungen pro Kapitel. Mhm. Und also ich sag's mal so, ein Buch, also ein literarisches Buch, jedes literarische Buch hat eine gewissermaßen eine immanente Wahrheit. Also das Buch musste, glaube ich, aus meiner Sicht, genau wie der Goldene Handschuh, auch genauso geschrieben werden musste, wie ich ihn geschrieben habe, war das bei dem Buch auch so. Und das ist jetzt vielleicht etwas kryptisch, wie ich es gerade formuliert habe. Ich habe sozusagen einen Ton im Kopf. Ich weiß ungefähr, wie es klingen muss, weiß aber am Anfang nicht, wie ich da hinkommen soll. Und schreibe dann halt so lange, so viele Fassungen, bis ich dann selber zufrieden bin und bis sich auch so eine Musikalität einstellt in der Sprache. Ich komme ja von der Musik, und deswegen spielt also der Begriff der Musikalität auch im Text, dass man sich von den Worten sozusagen getragen fühlen muss. Mhm. Und ich halte grundsätzlich Komik für deutlich schwerer als Tragik. Also ich rede jetzt nicht von Comedy, sondern von Premium, von Hochkomik. Und ich sehe das ein bisschen als meine Aufgabe oder meine Stellung in der deutschen Literatur, dass ich das versuche zu verbinden. Gerade wenn man ein Anliegen hat, ein ernstes Anliegen, dann ist es gewissermaßen Verpflichtung, das nicht staubtrocken und langweilig, wie die meisten deutschen Literaten das machen, zu beschreiben, sondern so unterhaltsam wie möglich. Mhm. Das geht nämlich.
War ja auch nominiert für den Deutschen Buchpreis. Ist das etwas, was Sie dann besonders bewegt, oder nimmt man das als Schriftsteller einfach so mit und denkt sich, Hauptsache, wie heute Abend bei der Veranstaltung kommen Leute, die das irgendwie auch wertzuschätzen wissen und mein Buch verkauft sich gut?
Ja, im Zweifelsfall ist mir die Akzeptanz vom Publikum wichtiger als die Anerkennung des Feuilletons, wobei ich das leicht so sage, weil mir sind beide Seiten gewogen. Ist es denn irgendwie, also das bin ich fast schon gewohnt, da bin ich also verwöhnt mit den immer sehr, sehr, sehr wohlmeinenden Kritiken. Und ich hätte mir tatsächlich etwas größere Verkäufe gewünscht.
Okay.
So, also da ist dann schon so die Erkenntnis, dass die Art von Literatur eben irgendwie doch noch so weit vom Mainstream entfernt ist. Das eine, die große breite Unterhaltung und was ich mache, ist dann schon spezieller und findet dann eben nur ein kleineres Publikum.
Wobei das letzte Buch, Der Goldene Handschuh, Sie haben es angesprochen, war ja extrem erfolgreich und ich glaube auch vielfach verkauft.
Ja, ja, Der Goldene Handschuh war...
Ich kenne die Zahlen nicht.
Also 300, mit allem so um die 300.000, 350.000.
War Der Goldene Handschuh.
Ja, vielleicht sogar mehr. Ich weiß es, ich kann es nicht genau sagen, aber das war schon sehr ordentlich. War allerdings auch, auf so ein Thema kommt man ja auch nur vielleicht einmal im Leben oder zweimal im Leben. Das war ja begleitet von einem derartigen Medienhype. Mhm. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch Leute gekauft haben, einfach nur aus ein bisschen Sensationslust und Neugierde oder von wegen, das muss man wohl mal gelesen haben. Mhm. Das ist gerade der heiße Scheiß. So, manche Bücher funktionieren halt so. Und ich weiß eben auch beim Goldenen Handschuh, dass es auch durchaus Leute gab, also insbesondere Frauen, die das nicht zu Ende lesen konnten.
Weil, muss man auch dazu sagen, an vielen Stellen, ja, eigentlich ist es eine Milieustudie mit allem drum und dran, was dazu gehört, mit den extrem prekären Verhältnissen, in denen dieser Serienmörder Fritz Honka lebt.
Ja.
Und das ist auch zum Teil natürlich sehr derb beschrieben, kann man ja so sagen. Und
war so vielleicht aber auch ein Grund. Ja, es ist genauso beschrieben, wie ich, ich war nicht dabei, aber so wie es wohl ungefähr gewesen ist. Mhm. Ich habe ja nun wirklich viele, viele Jahre im Goldenen Handschuh selber quasi vor Ort recherchiert. Ich habe im Staatsarchiv die Akten durchgesehen und das ist jetzt ja nicht, ich habe da jetzt nicht aus, weil ich jetzt irgendwie besonders eklige Sachen schreiben wollte, das so geschrieben, sondern so oder ähnlich wird es wohl passiert sein.
Wie war das für Sie dann? War das ein Druck, dass Sie nach diesem Erfolg, wurde ja auch verfilmt vom Fatih Akin und war ja, wie Sie sagen, ein riesen Medienhype drumherum. War das danach irgendwie ein besonderer Druck zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal also das nächste Buch mit auch einem ganz anderen Thema, was vielleicht die Erwartungshaltung bricht von einem, der sich jetzt noch irre.
Otto Rehhagel, der Fußballtrainer, hat mal gesagt, Druck ist immer, ob man irgendwie in der Tabelle hinten ist oder in der Mitte oder ganz vorne. Und ich würde jetzt mal so sagen, wenn man so einen Erfolg, ich habe ja immer drei Bücher, die sich über 100.000 Mal verkauft haben, im Nacken hat, dann ist das eigentlich eher beruhigend. Dann ist das auch gar nicht umzwingend. Also ich schreibe ja nicht seriell, also ich schreibe jetzt nicht irgendwie das nächste Serienmörderbuch oder das nächste Buch über Tanzmusiker oder so, das würde ich ja gar nicht machen. Mhm. Ich versuche ja immer wirklich immer jedes Mal ein neues Fass aufzumachen, ein neues Thema und auch formal habe ich ein Erzählungsband geschrieben und so und die Bücher sind ja alle sehr unterschiedlich und deswegen kann man gar nicht davon ausgehen, dass man mit allen Büchern gleichermaßen erfolgreich ist. Aber so ein Erfolg wie der Goldene Handschuh, das kann einem auch keiner mehr nehmen. Also es ist, glaube ich, eher schwierig, wenn man so, das Gros der Schriftsteller ist ja nicht erfolgreich oder Schriftstellerinnen auch nicht. Und wenn man da sozusagen 2 Jahre an so ein Buch schreibt oder noch länger und dann verkauft sich das irgendwie 2200 Mal. Mhm. Und da passiert auch nicht mehr viel. Mhm. Ne? Und das ist ja das Schicksal, das die meisten Schriftsteller haben. Da komme ich irgendwie ganz gut bei weg. Und dann kann ich es auch mal verkraften, wenn sich das jetzt es läuft ja immer noch, ist ja immer noch ziemlich gut. Aber eben, ich hatte gedacht, bei dem Thema, so mit diesem, dass sich dann noch viel mehr Leute irgendwie vielleicht auch wiederfinden. Mhm. Mit dem ist es immer so schön mit dir.
Es ist so schönes Wetter heute, wollen wir einen Ausflug machen? Es gibt auch etwas, was ich dich fragen möchte. Ein Ausflug? Wir haben noch nie einen Ausflug gemacht. Ich bin eben ein verrückter Typ. Sie lacht. Endlich lacht sie mal über einen seiner Versuche, witzig zu sein. Und was wirst du mich fragen? Das wirst du dann schon sehen. Verrät's mir wenigstens, wohin es geht? Elbhöhenweg, schon mal gehört? Aber das ist ja ein Spaziergang. Eben nicht. Bei einem Spaziergang verlässt man das Haus und geht direkt los. Bei einem Ausflug muss man zunächst einmal zum eigentlichen Ausflugsziel hingelangen. Dort kann man dann alles Mögliche machen, zum Beispiel einen Spaziergang. Sie lacht schon wieder. 2-mal an einem Tag sind ca. 200% mehr als gewöhnlich. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ein anderes Zeichen von Wundern ist das herrliche, herrliche, herrliche Wetter. Ein elementarer Frühlingstag, ein Aufatmen nach all den düsteren Stunden. Als wäre der modrige Winterhimmel aufgerissen und hätte Platz gemacht für einen neuen, blauen Himmel. Das hohe Elbufer führt vom Falkensteiner Ufer über den römischen Garten, Tafelberg, Puppenmuseum zum Rissener Ufer. Auf der gegenüberliegenden Uferseite die Elbinsel Nessand, die Sitaswerft, das Este-Sperrwerk, der Sven-Simon-Park. Das Licht strömt von allen Seiten herab, als hätte man einen Filter entfernt und einen anderen draufgesetzt. In den Bäumen steht der Saft, Milliarden Knospen an jedem Baum. Die Blätter entfalten sich zitternd. Nach einer Stunde erreichen sie das Rissener Ufer. Beim Leuchtturm Unterfeuer setzen sie sich auf eine Bank. So, also. Sie schaut ihn erwartungsvoll an. Dann fange ich mal an, was? Ja, bitte. Plötzlich ist er wieder ganz unsicher. Vor jedem Satz denkt er nach. Diese Sätze sind dann entsprechend. Vor Unglücken schmieren ab, laufen ins Leere, nicht sonderlich elegant. Du bist süß, aber was möchtest du mir denn eigentlich sagen? Wenn sie mich schon süß findet, könnte sie mich auch ausreden lassen. Vielleicht käme ja doch noch was Geistreiches. Ich möchte dich fragen, ob du meine Freundin sein willst. Sie küsst ihn kramt in ihre Handtasche und schreibt mit dem Kajalstift auf ein Taschentuch. Aber das bin ich doch schon längst. Ach so, ach doch, ach dann doch. Egal. Ab jetzt gehören wir zusammen. Wir kämpfen gemeinsam, Schulter an Schulter und nicht mehr gegeneinander. Das Warten hat sich gelohnt. Erst wenn man gemeinsam so viel durchlitten hat, ist man reif fürs Glück. Vielleicht hat alles nur auf diesen Augenblick hingeführt. Der endgültige Durchbruch. Prost auf uns. Ja, auf uns. Sie trinken den mitgebrachten Sekt aus Pappbechern. Vanessa raucht eine Zigarette. Sie zieht den Rauch ein, lässt ihn lang in ihren Lungen und stößt ihn seitlich wieder aus. Es sieht überzeugend aus, als machte sie Werbung für ein unbeschwertes Leben. Wenn es irgendwo ein Treppengeländer gäbe, würde er vor lauter Glück hinunterrutschen. Stell dir vor, wir wären Zwerge. Dann würden wir nicht nebeneinander im Bett liegen, sondern hintereinander. Ich in die untere, du in die obere Hälfte des Bettes gerollt. Zum Glück sind wir keine Zwerge. Ich bin erst mit 17 gewachsen. Bis dahin war ich nur knapp über 1,50. Schön war das nicht. Naja, sollte eigentlich ein Witz sein, aber 3 Lacher an einem Tag sind vielleicht etwas zu viel verlangt. Mal was anderes. Wann gehst du wieder ins Studio? Erinnere mich bloß nicht daran. Ich habe es ganz schön schleifen lassen. Wie viele Sprecherinnen und Sprecher hast du eigentlich? Warte mal. 3 Sprecher, 4 Sprecherinnen. Wieso? Er kann sich denken, weshalb sie fragt. Du könntest doch auch mal deine Freundin engagieren. Meine Freundin? Hallo, schon vergessen, seit etwa einer Stunde. Ja, ich bin glücklich. Ich bin auch glücklich. Er blickt nach oben in den unendlichen Himmel. So schön, denkt er und sagt, ganz überwältigt, unser blauer Planet.
Wie ist das jetzt wieder so, vor Publikum aufzutreten im Moment?
Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich habe zwar zwei Lesungen gemacht aus dem Roman und das lief eigentlich auch wie Fahrradfahren, verlernt man auch nicht, ne? Also sobald ich auf der Bühne stehe, ist Showtime irgendwie. Und heute ist schon, bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Also immer Berlin ist immer was Besonderes, eine Hauptstadt und so. Die Leute sind dann, habe ich das Gefühl, vielleicht stimmt es auch gar nicht, immer noch kritischer oder auch verwöhnter. Und ich muss hier relativ viel auswendig lernen, also auswendig können. Und ja, also ich habe Respekt vor der Aufgabe, so muss man so sagen. Aber es ist natürlich gut, dass mal wieder was passiert und so, weil ich ja auch ich habe jetzt in den anderthalb Jahren, ich lebe ja auch von den Auftritten. Ne? Also es ist ja so, man schreibt eben ja nur alle Jubeljahre mal so einen Riesen-Bestseller.
Und, wie der goldene Handschuh.
Ja, wie der goldene Handschuh. Das ist ja eben auch schon 2016 gewesen. Jetzt haben wir 21. Und ich lebe von den Auftritten. Deswegen ist es einfach ich habe keinerlei Hilfen bekommen. Mhm. Und deswegen ist es auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit, mal wieder auf die Bühne zu können.
Aber die Zeit ist auch mitgenutzt, um eben jedes Buch zu schreiben. Es ist immer so schön mit dir.
Ja, ich habe eine erste Fassung schon geschrieben 2014 oder 2015. Und dann hat es Jahre geruht, also und dann habe ich mich rangesetzt, 2019. Aber auch bei mir dauert ein Buch ungefähr netto ein Jahr. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich 350 Tage...
350 Tage schreiben Sie an einem Buch?
Ja, geht mir sehr viel Mühe.
Okay, es gibt ja Schriftsteller, die ja richtig nach Uhrzeiten... arbeiten und um 8 hinhocken bis um 12 und dann Stunde Pause oder wie läuft das bei Ihnen?
Ich hab einen digitalen Eierwecker und den stelle ich irgendwie immer auf eine Stunde. Und denn ich arbeite eine Stunde am Stück. Das ist so die Zeit, hat sich herausgestellt, die ich mich konzentrieren kann, maximal ohne Pause. Und da bescheiße ich mich auch nicht selber. Also das heißt, wenn ich auf Toilette muss oder wenn der Paketbote klingelt oder irgendwas, dann drücke ich auf Pause. Und dann mache ich eine Dreiviertelstunde Pause und dann mache ich eine nächste Stunde und so komme ich, wenn alles gut läuft, auf netto 4 Stunden. Das ist aber schon sehr viel. Also ich bin schon eigentlich total zufrieden, wenn ich bei 3 lande.
Macht das Spaß, so ein Buch zu schreiben oder ist das das falsche Wort?
Nee, das ist das falsche Wort, tatsächlich. Also es ist die ersten so 90% der Arbeit, das ist richtig, richtig ein harter Kampf und dann irgendwann, wenn eben der Ton gefunden ist, wenn das Buch so flutscht und die besagte Musikalität sich einstellt, dann ist so Payback-Time. Also zum Schluss macht es richtig Spaß. Aber um dahin zu kommen, ist schon irgendwie harte Arbeit, die auch viel mit so Verzweiflung verbunden ist. Früher noch mehr mit Versagensängsten, als ich das zweite Buch war ganz schlimm, weil ich dachte, ich hatte vielleicht nur das eine Buch, also vielleicht mein Gemüse war das damals. Ja,
was ein unfassbarer Erfolg wurde, ja, aber auch am Ende.
Total überraschend eben auch. Mhm. Hat auch keiner mit gerechnet, auch der Verlag am allerwenigsten. Und da war das zweite Buch, das war echt hart. Und da habe ich wirklich zwischendurch gedacht, das war's, ich schaff das nicht. Das war so, ich war so gezweifelt, da hatte ich auch noch nicht die Routine und noch nicht das Selbstbewusstsein. Also jetzt weiß ich eigentlich, wenn ich mich hinsetze, da kommt auch was bei raus. Und das war damals noch nicht so.
Hat man die Zuversicht, ja, dann irgendwann, dass man sagt, jetzt hab ich das Ding?
Ja, das habe ich. Also okay.
Weil Sie einfach auch schon eine Fanbase haben, die...
Nee, das hat mit der Fanbase ja nichts zu tun, das hat mit mir zu tun. Mhm. Also es geht darum, dass ich bin ja mein erster... ich muss ja zufrieden sein. Mit allem, was ich irgendwie rauslasse an die Öffentlichkeit, muss ich ja erstmal davon überzeugt sein, dass das gut ist so. Ich bin ja die Instanz und ob das irgendwie dann, wie viel Leser das findet oder wie viel Zuhörer oder so, das ist ja nochmal, das ist ja nochmal eine andere Frage.
Haben Sie noch ein Ziel für sich als Schriftsteller in Ihrer Schriftstellerkarriere?
Ja, also schön wäre Nobelpreis und Gewinn des Oscars. Da wäre ich sehr zufrieden, wenn das klappte. Aber das ist unrealistisch, tatsächlich.
Dann sage ich viel Erfolg.
Dankeschön.
Auch bei unrealistischen Zielen und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Heinz Strunk. Vielen Dank, Stefan Lischke. Und danke an Sie, dass Sie uns dieses ganze Jahr 2021 begleitet haben. Morgen früh gibt es hier das nächste Buch, und zwar von meiner Kollegin Laura Block. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.